Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen VEB-Vorlesestunde sprechen wir weiter über die Paragraphen der VEB. In dem Fall übersetzen wir sie wiedergewohnt auf Handwerkerdeutsch und ich habe mal wieder unsere PDF auf dem Handy aufgemacht und es geht heute weiter mit Paragraph 5 Absatz 1. Wir sind in dem Thema Ausführungsfristen angekommen. Ich zitiere wieder in gewohnter Art und Weise und dann schauen wir uns an, was dahinter steckt. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen, in Klammern Vertragsfristen, zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthalten Einzelfristen, gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. So, sehr, sehr spannender Paragraph, der letztendlich viele Grundsätze hier dokumentiert, die wir in den Bauabläufen auch jeden Tag brauchen. Schauen wir uns mal an. Also die Ausführung ist nach den vertraglichen oder verbindlichen Fristen, in Klammer Vertragsfristen, zu beginnen. So, ihr wisst ja genauso gut wie ich, das ist ja in Deutschland alles unmöglich, weil die Vertragsfristen nichts mit der Realität zu tun haben. So, das ist aber nicht euer Problem, ja, weil der Auftraggeber haftet ja für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnisse und Verträge generell. So, Vertragsfrist ist ein kalendarisch bestimmter Termin, den du im Kalender findest. Nicht circa, nicht KW, nicht Abruf von 12 Tagen. Vertragsfristen sind die kalendarisch bestimmten Einzelfristen in den Formblättern 214 zum Beispiel. So, du musst dann beginnen. Ja, so, du weißt, ne, hier steht ja Imperativ ist zu beginnen, aber du weißt ja, es geht ja nie. Das heißt, diese ganzen Ausführungsfristen sind für dich höchst relevant, weil wenn sich jetzt da Fristen verändern und du kannst die Frist nicht einhalten, hast du immer als Betrieb zeitabhängige Nachteile, die du immer mit Baubeginnverschiebungen, Unterbrechungen und Bauzeitverlängerungen monetär geltend machen musst. Denn allein schon aus Fürsorgepflicht als Geschäftsführer für dein Unternehmen. So, überleg jetzt mal, jetzt sind wir Richtung Jahresende 24 unterwegs, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Folge hier. Und wenn dein Steuerberater jetzt nächstes Jahr mit dir die Bilanz machen will für 24, dann wird er dich fragen, hau, wir müssen hier noch jahresübergreifend Leistungen abgrenzen. Wir müssen Halbfertige bewerten, wir müssen Teilleistungen bewerten, etc. Das Problem ist aber, wenn du zwei Projekte hast, die sich komplett verschoben haben, ne, hast du zwar das Auftragsvolumen im Haus, konntest aber nichts davon erlösen. So, wenn du jetzt bei beiden Bauprojekten keine Bauzeitnachträge schreibst, dann kann ein Steuerberater hier keine Leistung in der Bilanz bewerten. So, das heißt im Umkehrschluss, deine Bilanz ist mit Sicherheit ergebnistechnisch nicht so, wie du sie geplant hast. Du hast am Ende die Liquidität nicht im Konto, die du auf der Bilanz oder auf der BWA vielleicht siehst. Ja? Und das ist ein Hauptgrund, warum du Baubeginnverschiebungsnachträge, Bauzeitverlängerungsnachträge unbedingt anfangen musst zu stellen, damit ein Steuerberater auch in solch einen Angeboten in den Anspruchsgrundlagen Forderungswertberichtigung machen kann, sodass aber zumindest ein Teil von dieser Forderung auch jahresübergreifend in deiner Bilanz landet. So, das ist mal ein Punkt, warum du als Chef und Inhaber eines Handwerksbetriebes überhaupt darüber nachdenken solltest und vor allen Dingen eigentlich musst. Fürsorgepflicht. Ja? So, du sollst dann angemessen fördern und vollenden. So, angemessen ist wieder Auslegungssache. Ne? Du kannst natürlich nicht sinnvoll fördern, wenn die Baustelle gestört ist. Das heißt, du hast eigentlich eine laufende Reduzierung. Ja? So, und zu vollenden, ja, vollenden müssen wir sowieso unsere Verträge, wenn wir sie eingehen. Aber auch hier merkst du jetzt, uiuiui, vollenden, wann denn? Ne, nach Vertragsfrist. So. In einem Bauzeitenplan enthalten Einzelfristen, jo, also Bauzeitenpläne sind in der Regel nie Vertragsfristen. Ne? Bauzeitenpläne sind lediglich Steuerungs- und Kontrollterminpläne für den Auftraggeber, die mit der Realität nie was zu tun haben, weil sie es nie hinkriegen, weil sie es nie aktualisieren. Und die Bauzeitenpläne, die bei euch in den Verträgen hinterlegt sind, die haben sowieso nur Vorabzugcharakter oder sind schon mit der Auftragsvergabe weit überholt. Also alles lost. Ja. So, das ist zum Paragraphen 1. Also in der Praxis eigentlich 0,0 relevant, weil du kannst eigentlich nie zu Vertragsbeginn beginnen. Gucken wir uns den Absatz 2 an. Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausführung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. So. Also ein ganz wichtiger Punkt steckt hier drin, nämlich dein Werkzeug, Baubeginnanzeige. Ja, das steht hier in § 5 Absatz 2. Brauchst du überall, sollte Standarddokument sein, tut nicht weh für den Auftraggeber, tut doch nicht weh für den Planer. Hey, liebe Leute, ich habe mit dem offiziellen Baubeginn gestartet, hier am Tag XY. So, jetzt gehen wir wieder weiter nach vorne. Du hast hier ein Auskunftsrecht, wann der Auftraggeber wohl voraussichtlich den Beginn erwartet. So, bringt dir aber auch nichts, weil die Auftraggeber das nie wissen. Ja. Jetzt ist aber das so, wenn man das so weiter auslegen würde, wie das hier in Paragraph 5 Absatz 2 dokumentiert ist, dann würde es ja bedeuten, dass der Auftraggeber dich ewig und 3 Tage, 3 Jahre, 4 Jahre in so einem Vertrag halten kann, ohne abzurufen. Das ist natürlich nicht richtig und unwirksam, ja, weil sonst müsstest du ja 4 Jahre lang warten, bis du die Preise, bis du die Leistung ausführen darfst und dann noch zu den ursprünglichen Vertragspreisen. Ne? Das geht nicht. Die Rechtsprechung greift da ein und sagt, Karenzzeit kannst du so über den Daumen mal mitnehmen, 3 Monate. Darf der warten mit Beginnaufforderung länger nicht, ab da kostet es massiv Geld. Ne? Ab da darfst du komplett neue Einheitspreise kalkulieren, darfst Baubeginnverschiebung abrechnen, darfst also volles Programm da fahren. Das tut dem öffentlichen Auftraggeber sehr, sehr weh, weil der versucht natürlich durch diese Hinterlegung in den EFB-Blättern die Aufforderung so zu gestalten, dass sie halt nicht durch eine Einzelvertragsfrist direkt in Verzug geraten. Ja? Also die denken, die lösen damit ein Problem, aber das ist halt ein Systemproblem und die Ursache wird man überhaupt nicht behoben. Denn die Planung ist nicht fertig, die Vorgewerke sind immer langsam, die Vorgewerke sind mangelhaft und so weiter. Das heißt, diese Paragraph 5 Absatz 2 Thematik ist in der Praxis auch nicht so relevant. Man muss nur erkennen und mitnehmen, das macht er ja heute hier, dass man eben hier nicht ewig in 3 Tage hingehalten werden kann. Ja? Auch hier nochmal Werkzeug, Auskunftsanspruch ist nice to have, sollte man auch machen, weil wenn man das später einklagt oder einklagen muss, dann fragt dich der Jurist sowieso, hey, hast du das gefragt, ne? Dass du dich bemüht hast, irgendwie einen vernünftigen Beginntermin zu bekommen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten ist das Ding in der Praxis eher unrelevant. Gehen wir rein zum nächsten Absatz, § 5 Absatz 3. So, wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlangen unverzüglich Abhilfe schaffen. Also, § 5 Absatz 3 ist Abhilfe verlangen, also in Verzugssetzung. Ja. Das macht der Auftraggeber jetzt wie folgt. Wenn der den Eindruck hat, du bist zu spät, so, dann sagt er, oh, jojoj, alles klar, Abhilfe verlangen an den Herrn Scheibe. Ne, wir bitten die Arbeitskräfte, Gerätestoffe und so weiter so aufzustocken und sie sind so unzureichend, dass die Ausführungsfrist eingehalten werden können. Ne, wir verlangen hier innerhalb der nächsten, was weiß ich, 10 Arbeitstage eine entsprechende Abhilfe. So, der § 5 Absatz 3 ist auch in der Praxis komplett unrelevant, weil deine Arbeitskräfte sind immer unzureichend, deine Geräte werden ständig unproduktiv vorgehalten, deine Gerüste stehen rum, obwohl kein Mensch drauf ist, weil der Bauablauf komplett gestört ist. Ja, der Auftraggeber kriegt keine aktualisierten Bauzeitpläne hin. Wie willst du denn hier irgendwie Abhilfe schaffen, wenn du nicht mal weißt, wann du was macht, wo machen sollst? Also hier gibt es direkt eine Verquickung und eine Verknüpfung mit den ganzen Themen Behinderung, Störung, schlechte Koordination vom Auftraggeber, was wir schon besprochen haben. Die Geschichte ist schon höchst interessant. Ich habe ja auch mal ein YouTube gemacht, wo ich mal so gesagt habe, die strategische Herangehensweise, um Abhilfe verlangen, strategisch abzuwehren. Der Auftraggeber hat in seltensten Fällen das Recht, solche Inverzugssetzungen zu schreiben. Ja? Weil hier steht ja drin, dass die Ausführungsfristen nicht eingehalten werden. So, Ausführungsfristen. Wir haben jetzt eben im § 5 Absatz 1 gelernt, dass es die Vertragsfristen sind. Und die einzigsten Vertragsfristen, die du im öffentlichen Bereich hast, ist Beginn und Ende. Ja? So. Und da du dein eigenes Dispositionsrecht hast, haben wir auch schon gehört in der Reihenfolge hier oder in der Folge hier, siehst du, dass du selbstverantwortlich bist, wie du zum Ziel kommst. Ja, das heißt, der Auftraggeber darf sowieso nicht in deine Disposition eingreifen. Er kann dich hier nur darauf hinweisen, dass es vielleicht nicht klappt. Ja? Aber wie gesagt, der Auftraggeber hat so viele eigenverantwortliche Verzüge hier zu verschulden, als Pflichtverletzung, Obliegenheitsverletzung und Mitwirkungsverletzung, dass du hier auch gar kein Problem hast. Also § 5 Absatz 3 ist in der Praxis für den Handwerker auch eher unrelevant. So, jetzt kommt aber der Schlussabsatz in diesem § 5, der hat es nochmal ein bisschen in sich. § 5 Absatz 4. Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung? Gerät er mit der Vollendung in Verzug oder kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, eine Abhilfe verlangen? So kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach 6 Absatz 6 verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. So, wieder relativ komplex, zerschneiden und zerstückeln wir ihn mal. Der Auftragnehmer, also wenn du jetzt den Beginn der Ausführung verzögerst, was du auf keinen Fall tun solltest, ne, dann kann der Auftraggeber Schadenersatz verlangen. So. Oder der sagt, yo, ich mache dir eine Nachfrist für Vertragsbeginn, ne, und erkläre dir, wenn du das fruchtlos nicht einhältst, dass ich kündigen werde. Jetzt haben wir häufig das Problem bei den Innenausbaugewerken, dass die Ausführungsplanung nie vollständig, nie mangelhaft ist. So, das heißt, du verzögerst natürlich den Beginn der Ausführung, aber nicht aufgrund von Eigenverzögerung, sondern auf Verzögerung des Auftraggebers. Und das ist dann ganz häufig so eine Pattsituation, die in den Bauabläufen regelmäßig entsteht. Bauämter, die gar keinen Bock haben auf Handwerker, die weit über den Handwerker stehen oder zu viel Arbeit haben oder weiß der Kuckuck, was die da, ne, haben. So, wir wissen, also im Ruhrpott ist das gerade massiv. Da gibt es so Zitate von Bauamtsleitern nach dem Motto, Mitwirkungspflichten sind nur eine leere Worthülse. Warum rufen sie mich überhaupt an? Ja? Also, ihr verzögert in der Regel nicht. Ne? Wenn ihr auf vollständig mangelfreie Planungen pocht, was euch nach 3 Absatz 1 zusteht und zwar nicht auf eine baubegleitende Planung, dann ist das keine Verzögerungstaktik, dann ist das eine einfache Klarheit und Transparenz von Beginn an, dass man einfach diese Viereckpfannen auf dem Fußballfeld steckt, damit ihr wisst, wie ihr produktiv auf der Baustelle zu arbeiten habt. Ihr kalkuliert ja schließlich auch, 3 Absatz 1, also dass ihr vom Auftraggeber die vollständige mangelfreie Planung bekommt und dann wird die auch eingefordert. So, das ist halt eine sehr, sehr technisch spezifische Sache, weil der Planer und Architekt natürlich immer seit 40 Jahren erzogen worden sind, dass die ganze fehlende und mangelhafte Planung durch den Handwerker ausgebessert wird. So, dieses ganze Sozialhandwerkerherz, was jahrzehntelang auf dem Markt vorherrschte, führt halt im Moment dazu, dass sehr viel Liquidität fehlt, ne, dass sehr viel Geld verloren wird in den Projekten auf der Handwerkerseite und das muss sich halt einfach ändern. So, wenn das bei euch auch so ist, dass ihr elende Beginnverschiebungsphasen habt, dass ihr immer wieder weglaufende Stundenproblematiken habt, weil euch die Produktivität flöten geht, weil der Planer an der Baustelle tatsächlich auf der Oberwand irgendwas an die Wand skizziert, dann sind das eben die klassischen Symptome, die ihr nur lösen könnt, wenn ihr am Anfang auf eine klare, transparente, vollständige, mangelfreie Ausführungsplanung pocht. So, wenn der Auftraggeber jetzt so argumentiert, hat er vor Gericht gar keine Chance. Ne? Juristen werden vom Auftraggeber bezahlt, die müssen das schreiben, was er denen sagt, weil der Jurist kann es fachlich und technisch nicht bewerten. Das heißt, wenn es dann vor Gericht gehen muss, und wir haben jetzt leider Gottes extrem viel Erfahrung vor Gericht in der Güteverhandlung, dass extrem gute Quoten auf der Handwerkerseite dann auch direkt in der Güteverhandlung kommen. Das heißt, maximal 6 Monate, bis da das Geld fließt vom öffentlichen Auftraggeber, weil sie einfach da keine Chance haben. Ja? Die armen Bauamtsleiter, die sind halt eben völlig inkompetent, haben gar keine technische Kompetenz zu euren Gewerken, kannst du denen ja auch keinen Vorwurf machen. Das ist aber dann das Systemproblem. Ja, der verlässt sich auf den stumpfen, dummen, ignoranten, ahnungslosen, faulen Architekten und Fachplaner. Und die denken ja, die hätten die Weisheit mit Löffeln gelutscht und gelöffelt und gegessen. Ja, also das sind so die klassischen Pattsituationen, da muss man einfach Arsch in der Hose haben, das ist so ein bisschen Mindset-Thema, dass man einfach auf seine Vorleistung, in dem Fall hier eine mangelfreie und vollständige Vorleistung des Planers und Architekten, einfach pocht. Ja, und weil das nie der Fall ist, hat die VOB das schon erkannt, das Systemproblem, ist dann der Folgeparagraf, der Paragraph 6 mit der Behinderung und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Das war es zunächst mal hier zum Paragraphen 5, also eigentlich nicht so interessant, aber naja, immerhin, Baubeginnanzeige ist als Werkzeug dabei. Und der Rest ist für den Auftraggeber, aber der Auftraggeber hat ja nie eine Chance, weil der selber so viel Pflichtverletzungen zu verschulden hat, dass er das eigentlich nicht ziehen kann. Genau, das war es zunächst mal wieder von mir aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.